manchmal etwas lang. Ich habe die Predigt überschrieben, ich bin nachdenklich. Ich möchte euch eine Geschichte vorlesen über einen einflussreichen, wohlhabenden jungen Mann. Die Bibel spricht von einem einflussreichen, wohlhabenden jungen Mann. In drei Büchern im Neuen Testament wird seine Geschichte erzählt mit ganz kleinen Nuancen. Und die meisten unter uns, sie kennen sie sehr gut. Ich lese uns die Geschichte nach Matthäus 19, Vers 16 bis 26. Und siehe, einer trat zu ihm und fragte: Meister, was soll ich Gutes tun, damit ich das ewige Leben habe? Er aber sprach zu ihm: Was fragst du mich nach dem, was gut ist? Gut ist nur eine. In Lukas und Markus steht außer einem allein Gott. Willst du aber zum ewigen Leben eingehen, so halte die Gebote. Da fragte er ihn: Welche? Jesus aber sprach: Du sollst nicht töten, das sechste Gebot. Du sollst nicht Ehe brechen, das siebte. Du sollst nicht stehlen, das achte. Du sollst nicht falsches Zeugnis geben, das neunte. Ehre Vater und Mutter, das fünfte. Und dann noch, vielleicht so aus meiner Sicht, das elfte Gebot: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Da sprach der Jüngling zu ihm: Das habe ich alles gehalten. Was fehlt mir noch? Jesus antwortete ihm: Willst du vollkommen sein? So geh hin, verkaufe, was du hast und gib's den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir nach. Als der Jüngling das Wort hörte, ging er betrübt davon, denn er hatte viele Güter. Jesus aber sprach zu seinen Jüngern: Wahrlich, ich sage euch, ein Reicher wird schwer ins Himmelreich kommen. Und weiter sage ich euch, es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als dass ein Reicher ins Reich Gottes komme. Als das seine Jünger hörten, entsetzten sie sich sehr und sprachen: Wer kann dann selig werden? Jesus aber sah sie an und sprach zu ihnen: Bei den Menschen ist's unmöglich, aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Zunächst zum Text. Ich habe mich gefragt, warum der Herr Jesus hier nur die Hälfte der Gebote vorliest. Ist euch das aufgefallen? Die ganzen ersten fünf, die schludert er. Keine anderen Götter neben mir haben, kein Bildnis noch irgendein Gleichnis, den Namen Gottes nicht missbrauchen, gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligst, und du sollst lieben Gott von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Auch das wird irgendwie komisch, nicht? Habe ich gestern lange drüber gebrütet und ich habe so eine Idee. Viele von uns ziehen sich ja mal immer so in ihr eigenes privates Gottesleben zurück. Da kann man nie kontrollieren, ob der Fisch, den du am Auto hast, auch echt ist. Aber wenn es um die Mitmenschlichkeit geht, da kannst du ganz schnell nachgucken, ob der Fisch am Auto auch eine entsprechende Fahrdisziplin im Verkehr nach sich zieht. Das ist der Grund, weswegen ich keinen Fisch am Auto habe. Ich bin doch nicht heilig genug, weil ich habe gedacht, sonst werden manche so sauer auf mich, wenn ich mal wieder, es mal wieder eilig habe. Und ich glaube, dass Gott ohne mich auch die Geschicke der Welt lenken kann. Kennt ihr das auch, wenn ihr so unter Stress seid und wo es euch dann nicht drauf ankommt, ob man in der Stadt nur 50 fahren darf? Und du dich dann über einen Fischfahrer, der vor dir 50 fährt, noch aufregst, weil du, kennst du das? Ach Mann, die bringen mir manchmal einen dicken Hals. da übe ich Nächstenliebe ohne Ende. Ich hab's doch eilig, ich muss die Welt retten. Und für gestern hat Jesus das schon gemacht. Aber das ist was ganz anderes. Das wäre ein Thema für sich, könnten wir auch mal drüber predigen. Aber für mich ist wirklich, Jesus holt diese Sachen raus, die nachprüfbar sind im Alltag. Wie christlich ist dein Leben? Diese Sachen nennt er ihm. Und dann kommt's hinterher zu diesem reichen, wohlhabenden, einflussreichen Mann. Ich glaube, jede zukünftige Schwiegermutter wäre dankbar für so einen Kerl gewesen. Der war auch noch fromm bis unter die Haarwurzeln und hatte das ab seinem 12. Lebensjahr alles gehalten. Jesus sagt, irgendwas stimmt nicht. Reich Gottes breitet sich irgendwie anders aus, auch in deinem Leben. Und ich will mit euch ein paar Kleinigkeiten, die in diesem Text drinstehen, herausheben. Und zwar nicht nur auf den letzten, gib alles auf, was du hast, die Reichen sollten gleich gut ins Opfer geben. Nee, das meine ich nicht. Ich denke, am Anfang fängt er damit an, indem er sagt, nur einer ist gut, nämlich Gott. Damit fängt Reich Gottes eigentlich an, dass du glauben musst von ganzem Herzen, dass Gott gut ist. Wenn du hier die Linie verpeilst, kannst du noch so viele Gebote, aus welchem Grund auch immer, einhalten. Du wirst es nicht schaffen. Du musst glauben, dass Gott gut ist und dass er dir ein Vergelter sein wird. Wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass er sei und dass er ein Vergelter ist, den die ihn lieben. Versteht ihr? Das musste dieser reiche junge Mann als erstes lernen. Nur Gott ist gut. Er hat dich unendlich lieb. Und Lukas steht es, glaube ich, oder bei Markus. Jesus sah ihn an und gewann ihn lieb. Weil der junge Mann stellt ja die richtige Frage, aber er hat ein verschobenes Gottesbild, wie die meisten von uns. Wie Paul auch ein verschobenes Gottesbild hat. Deswegen bin ich oft so eilig unterwegs und rege ich mich so schnell auf, weil ich habe ein falsches Gottesbild. Ich meine, ich muss was für Gott tun. Dabei muss ich erst mal sehen, dass Gott was für mich tut, dass er mein Herz erreicht. Wenn im BFP nach Leidenschaft gefragt wurde, dass wir eine bessere Leidenschaftsausbildung brauchen, ich habe gedacht, das, was ich als Leiter am meisten brauche, ist, dass ich verstehe, dass Gott gut ist und dass er mich unendlich lieb hat. Wenn ich das verinnerlicht hätte, ihr Lieben, ich glaube, meine Predigten hätten ein anderes Niveau. Weil an dieser Stelle leide ich ohne Ende, weil wenn irgendwas Komisches in meinem Leben passiert, ich unterstelle doch ganz schnell, nicht mit Worten, aber in meiner Haltung, es könnte Gott irgendwas mit mir nicht gut meinen. Kennt ihr das? Die ganz heimlichen Gedanken, die da hochkommen? Oder was habe ich denn getan? Hey, wenn Gott mit dir so umgehen würde, wie du es verdient hättest, dann säßt du hier nicht mehr. Dann wärst du einer von Rote Cora gewesen. Dann hätte dich Gott schon lange in der Pfeife geraucht. Verstehst du? Der hätte dich schon lange platt gemacht. Und insbesondere, weil du ja sagst, du bist fromm. Du weißt ja schon eine ganze Menge, wie er tickt. Und verhältst dich immer noch so komisch. Verstehst du? Und doch hat er dich lieb. Diesen Gott verstehe einer. Wie oft habe ich euch in der letzten Zeit gesagt, wir dienen einem Gott, der sich in Sklavendasein herunterbeugt und sagt, ich bin der für dich da ist, ich habe dich in deiner Not erkannt. Wie oft vergesse ich das in meinem Alltag? Der reiche Jüngling, der war ja so fromm unterwegs. Dieser einflussreiche junge Mann war ja so religiös unterwegs, dass er vergessen hatte, wer wirklich gut ist, nämlich Gott ist gut. Das war eine Revolution in dieser Zeit, weil jedem Gott musstest du bestimmte Opfer bringen, damit was dabei rumkam. Beispiel. Da wird doch Abraham von Gott herausgefordert, seinen Sohn zu opfern. Habt ihr mal über diese Geschichte nachgedacht? Nur hatte Abraham das Neue Testament nicht. Er war also sehr eingeschränkt in seiner theologischen Erkenntnis. Er konnte nicht viel nachlesen. Mich hat es immer aufgeregt, wenn ich das gelesen habe. Warum fordert Gott von ihm, den Sohn der Verheißung auch zu opfern? Es hat lange gedauert, bis ich dann in Jerusalem gehört hatte vom Todestal, vom Tal des Moloch. Das war einer der großen Götter in der damaligen Zeit. Dem wurden Kinder geopfert, damit eine gute Ernte dabei rauskam. Das Todestal. Und ob ich schon wanderte durchs Todestal, fürchte ich kein Unglück. Das Tal des Moloch. Direkt unter der Burg, wo David gewohnt hat. In diesem religiösen Setting ist Abraham groß geworden. Und jetzt kommt Gott und sagt, du opferst wie Moloch auch deinen Sohn. Und er macht sich auf und geht los und weiß in seinem tieferen Innern, wie sein Sohn ihn fragt, Gott wird ein Opfer schaffen. Er musste lernen, der Gott der Bibel ist ein ganz anderer Gott als Moloch. Und er musste das dramatisch lernen, als sein Sohn dann auf dem Altar lag und Gott eingeschritten ist, wusste er, ich diene einem guten Gott, der schafft ein Opfer für unsere Verfehlung. Das war eine Theologie, die war absolut neu, die gab es nirgendwo. Und wir können das nachlesen. Wir brauchen keine Menschen, Opfer mehr zu bringen. Weil Gott hat sich selbst gegeben als Opfer. Das musste dieser junge Mann neu lernen. Und ich glaube, wenn sich Reich Gottes wieder ausbreiten soll, müssen wir das ganz neu lernen. Wir haben den besten Gott, den es überhaupt gibt. Ich vergesse das so häufig, deswegen predige ich mir das heute Morgen. Ich bin nachdenklich. Reich Gottes breitet sich nicht durch Leidenschaftsausbildung aus, sondern dass wir neu erkennen, wir haben den besten Gott, den es überhaupt gibt. Die anderen Götter kannst du alle knicken. So, jetzt habe ich euch gesagt. Das korrigierte Gottesbild. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er ist. Und dass er denen, die ihn suchen, ihren Lohn gibt, so steht es im Hebräerbrief. Das Zweite, was der junge Mann, dieser wohlhabende, einflussreiche junge Mann lernen musste, er musste seine Denkstruktur korrigieren lassen. Er hatte das Bild, dass Gott Methodik braucht und dass sich das Reich Gottes durch Methoden ausbreitet. Das ist eine große Versuchung, weil bei jeder Konferenz wird irgendjemand mehr oder weniger, meistens mit ganz unschuldigem Gewissen, eine Methode weitergeben. Ich weiß nicht, ob in Berlin das Reich Gottes sich ausbreitet durch die Hillsong-Methode. Ich weiß auch nicht, ob die Saddleback-Methode in Berlin greifen wird. Ich weiß auch nicht, ob die brasilianische Methode greift. Weil ich glaube, Reich Gottes wird sich nie mit Methode ausbreiten. Weil der junge Mann sagt, ich habe es alle probiert, seit meinem 12. Lebensjahr habe ich alles eingehalten, was du mir jetzt gesagt hast. Vielleicht die 600 anderen Gebote nicht so ganz, aber diese, die er hier genannt kriegt vom Herrn Jesus, und der Herr Jesus redet ja prophetisch in seine Situation hinein, er wusste ja sehr genau, er hat die alle gehalten. Vielleicht hat er deswegen ihm nur diese Gebote vorgelegt und nicht die anderen. Auch eine Theorie. Ich glaube, es gibt keine Gemeindemethodik. Weil, erklär mir doch, warum ist sonst die Pfingstbewegung in der Azusa Street auf Holzkisten, als Gottesdienstbänke, auf Lehmboden mit einem körperbehinderten Pastor, der auch nicht so der gigantische Prediger war? soll der gewesen sein, ich habe keine CD von ihm bisher gehört. Warum ist darüber die Pfingstbewegung entstanden? Wäre vielleicht eine Idee, wir sollten die Methode machen, Lehmboden wieder hier reinziehen und ein paar Apfelsinenkisten als Sitze haben. Ihr würdet vielleicht beten, dass ich kürzer predige. Vielleicht käme da mehr bei rum, ich weiß das nicht. Aber ich glaube nicht, dass es mit irgendeiner Methodik geht. Das musste der Mann lernen. Aber ich glaube auch, dieser heftige Vers, verkaufe alles und folge mir nach. Nun wird gesagt, er war sehr reich, der junge Mann, aber dann schaue ich uns an. Wir gehören zu den reichsten Leuten, die es auf der Welt gibt. Selbst wenn du sagst, naja, Paul, mein Konto, das ächzt und stöhnt vor sich hin. Aber du musst dich nicht drum mühen, heute noch den ganzen Tag zu wühlen, um eine Mahlzeit zu kriegen, stimmt's? Was ich euch ja oft sage, ihr seht ja auch alle nicht abgefranst aus. Also ich sehe hier keinen, den man zu einer Kleiderkammer schicken müsste. Na gut, ich meine, modisch könntest du dich vielleicht ein bisschen anders kleiden, aber würde der ein oder andere sagen. Aber versteht ihr, wenn ihr nach Hause kommt, ihr überlegt, stelle ich die Heizung an oder nicht? Wir leben nicht in der Ukraine, wo wir nicht wissen, ob jetzt der Winter warm oder kalt wird. Komisch. Woran hängen wir? Der materielle Reichtum. Aber ich habe gedacht, wir haben noch einen ganz anderen Reichtum. Wie viel weißt du vom Herrn Jesus? Wenn ich vorhin gepredigt habe, Gott ist gut, würde ich sagen, ach Paul, wie oft sagst du uns das? Das weiß ich doch schon. Schön für dich. Das ist ein Reichtum. Du lebst auf einem extrem hohen Niveau. Wenn ich dir sagen würde, hey, dir sind deine Sünden alle vergeben, hat Gott gemacht, indem er Jesus gesandt hat, sag, ach Paul, weiß ich doch. Eulen nach Athen tragen wäre das jetzt, ja. Ich weiß gar nicht, wie man Eulen dahin trägt, aber ist ja egal. Verstehe? Du bist reich. Du hast ein Reichtum. Das Reich Gottes ist bei dir in deinem Inneren angekommen. Und was machst du? Du behältst es wie der reiche Jüngling komplett für dich. Du hortest das. Nur niemanden zu dich dran geben lassen. Vielleicht, wenn es sich mal ergibt, gebe ich so ein Brotbrocken weiter. So beim Abendbrot. Ich habe jemanden eingeladen. Soll ich beten? Soll ich nicht beten? Soll ich beten? Soll ich nicht beten? Soll ich beten? Ja, dieses bescheuerte Gefühl, das sich dann breit macht. Dann merkst du auf einmal, dass du sogar noch einen Blutdruck hast. Verstehst du? Warum gibst du nicht von deinem Reichtum ab? Du lässt sie doch auch mitessen. Versteht ihr? Ich glaube, wir leiden in Berlin. Paul leidet an extremer Fettsucht. Der wird immer fetter. Und man kontrolliert seine Predigt, ob er eine Anekdote wiederholt oder nicht. Aber wir sind in der Situation von diesem Einflussreichen. Sind wir im Reich Gottes einflussreich als Kinder Gottes? Na, höre ich einen Amen, ein schüchternes zumindest. Uns ist gegeben, na, lassen wir das. Wir sind wohlhabend. Wir haben alles. Und wenn der Herr Jesus jetzt so diese ganz einfache Sache sagt, ich korrigiere, wer gut ist. Ich erinnere dich dran. Ich erinnere dich dran, dass es keine Methode ist. Aber du musst deinen Reichtum abgeben und dann folge mir nach. An allen drei Punkten scheitere ich. Geht euch das auch so? Mal ganz ehrlich, nur so unter uns. Muss deinem Nachbarn das auch nicht gestehen, aber ich gestehe das für euch. Ich verpeile, wie gut Gott ist. Ich kann hier ganz groß tönen, hier vorne mit Mikro verstärkt. Ich bin immer noch methodenabhängig. Aber das Schlimmste ist, ich habe mich daran gewöhnt, mit meinem Reichtum umzugehen. Ich möchte dann dieses Reich Gottes haben und ich komme mir dann vor, wie Bill Wilson das mal an einem Beispiel gesagt hat, er beschreibt das so, eine Frau geht Schaufenster gucken, sollen Frauen ja gerne machen. Ist ein Gendefekt, aber es gibt Schlimmere. Dann beschreibt er dazu schön, und ich kann das als Chauvi natürlich sagen, ich könnte das natürlich auf Männer auslegen, aber dann macht das nicht so viel Spaß von hier vorne dazu erklären. Dann sieht diese Frau ein wunderschönes Kleid. Und sie misst so in Gedanken ab, könnte passen. Sie geht ins Geschäft rein, geht in die Umkleidekabine und ausnahmsweise das Kleid passt wie angegossen. Als wenn es für sie geschneidert war. Und es gefällt dir ohne Ende. Der Mann schaut sie an und sagt, hey, du siehst wirklich toll aus, absolut genial. Und dann zieht sie sich wieder um und dann kommt das, was kommen muss. Man guckt aufs Preisschild. Und dann hängt sie das Kleid wieder weg, weil sie nicht bereit war, diesen Preis dafür zu zahlen. Dieses Beispiel von Bill Wilson hat sich ganz tief bei mir eingeprägt, weil ich immer wieder sage, ich will eigentlich das Reich Gottes verstärkt in meinem Leben haben. Und ich sehe, es passt auf mich angegossen bis zum geht nicht mehr. Und dann schaue ich mir dieses Preisschild an und sage, es ist mir zu viel. Geht euch das auch so? Reich Gottes breitet sich nicht durch Leidenschaft aus. Das ist ein Beiwerk. Auch nicht durch lange Anbetungssessions. Die sind gut. Ich will da nichts von wegnehmen. Aber Reich Gottes breitet sich aus, wie ich glaube, wenn ich mein Gottesbild verändere und wirklich wieder glaube, dass Gott unendlich gut ist, alle Zeit. Gott ist gut, alle Zeit. Da singen wir ja auch, ja, Ohrwurm. Dass er meine Gedanken korrigiert, dass es eben nicht mit bestimmten Methoden geht, wie sich Reich Gottes ausbreitet. Aber das Schärfste ist, Paul, gib deinen Reichtum ab und folge mir nach. Prophetisches Wort, ganz spezifisch, ganz direkt gesagt. Aber wenn ich das jetzt jedem Einzelnen prophetisch sagen müsste, du bist reich, fang an, das auszuteilen. Dann kommt ganz schnell Aberglaube in uns hoch, stimmt's? Aber was ist dann? Willkommen in meinem Boot. Ich habe ja noch einen Grund anzugeben. Ich kann ja immer noch einen Pastorenausweis rausziehen. Ihr habt den ja noch nicht mal. Ja, verstehe. Ja, ist immer ein guter Anknüpfungspunkt. Wenn du mit jemandem im Auto mitfährst, hast jemand mitgenommen, der fragt, was machen soll, kann ich sagen, ich bin Pastor. Ja? Habe ich einen Anknüpfungspunkt, und dann kann ich erzählen, was man als Pastor macht. Habe ich einen Standortvorteil. Aber ich frage mich, warum schweige ich? Ich gebe mehr Energie darauf, die Gebote einzuhalten und zu achten, dass alles genau läuft. Aber das Wichtigste, was überhaupt da ist, gebe ich nicht weiter. So, jetzt habe ich euch Druck gemacht. Nee, mir. Weil ich habe gesagt, eigentlich will ich ja. Und jetzt kommt die Zielgerade. Aber ich stelle fest, ich schaffte zu wenig. Ich glaube, wenn ich nachher am Ausgang stehen würde und würde jeden Einzelnen verabschieden und würde jeden nochmal angucken und sage, hey, sind wir gemeinsam im Boot, du willst es auch, aber schaffst es so wenig. Sie sagen, ja Paul, ich habe so oft Ablehnung erfahren. Auch sage ich, da willkommen im Club, da bist du wie mit Jesus unterwegs. Nee, ich glaube, hier sind wir gefangen wie der junge Mann. In zwei Dingen. Erstens, wir schauen unseren Reichtum an und wollen den für uns behalten. Mir ist es immer mal wieder aufgefallen, in vielen Gemeinden oder auch beim Pastorentreffen, beim Leiterschaftstreffen BFP. Ich habe gedacht, ich werde langsam alt. Woran habe ich das gemerkt? Nicht indem ich auf meinen Ausweis geguckt habe, sondern mir war die Band einfach zu laut. Die waren mir einfach zu laut. Und ich kam gestern hierher, da waren unsere lieben Äthiopier da, die konnte man hinten bei Netto hören. Da bin ich hier reingezischt und habe um 2/3 die Lautstärke runtergezogen und habe gesagt, Salbung kommt nicht durch Lautstärke. Aber ich dachte, da ist noch was viel Wichtigeres, was dann in meinen Gedanken kam, was dann wieder vor meiner eigenen Tür zu kehren war. Sie fanden das unheimlich genial, in diesem Lärmpegel Gott anzubeten. Ach, was war das schön. Aber haben nicht gedacht, dass die ganzen Nachbarn sahen, hoffentlich hören die bald auf. Das heißt, wenn du jetzt bei den Nachbarn klingeln würdest und sagst, ich komme von der Begegnungskirche, du wirst als erstes hören, die sind immer so laut. Und nicht, die sind immer so lieb. Das heißt, ich kann mit meinem ganzen Reichtum, den ich habe, so stark verletzen, dass das Evangelium gar nicht mehr hinkommt. Weil ich nur daran interessiert bin, mir, meiner, mich. Interessant, ne? Soll ich euch jetzt noch persönlicher sagen? Ich kitzel euch nochmal. Ihr könnt mich ja nachher schlagen und ich übe an euch Vergebung. Ich habe noch immer wieder darüber nachgedacht, was wäre nochmal. Da ist jetzt kein Hintergedanken, weil ich euch dann langsam hintreiben will, Klammer auf, Klammer zu, wenn wir wirklich um der Heiden willen, die erst um 10 Uhr aufstehen, unseren Gottesdienst um 11 Uhr machen würden. Merkt ihr, was das bei uns auslöst? Bei einigen. Ich sage Halleluja, kann ich eine halbe Stunde länger schlafen. Ja? Nee, versteht ihr nur, wie es auf einmal unser Wohlfühlempfinden berührt. Unseren liturgischen Rhythmus. Wie gesagt, keine Klammer, ich will jetzt nicht an der Schraube drehen und euch langsam dahinsetzen, sondern nur mal um eine bestimmte, was habe ich dann für Aber in meinem Kopf? Oder wir würden mal komplett den Gottesdienst umgestalten. Entgegen jeglicher Gewohnheit, was würde das auslösen? Kann ich mich dann noch identifizieren oder müsste ich die Gemeinde wechseln? Will ich nur immer zu dem Reichtum noch mehr? Wie gesagt, saugt so viel ihr kriegen könnt, ihr kommt sowieso nicht ans Ende. Da bin ich immer für, aber ich möchte diese andere Denkstruktur nochmal auflegen. Was ist, wenn ich von diesem Reichtum nicht gebe, nicht teile? Dann gehe ich nachher weg. Ich sage, ich möchte gern die Leitung vom Heiligen Geist haben, aber sagt, wenn du bei dem einfachen prophetischen Wort schon nicht gehorsam bist, wie denn dann bei den anderen, die ich dir noch sage? Ich frage mich, wie wir mit dem Reichtum unserer Zeit umgehen. Das ist mein letzter Punkt, den ich anreise, um euch richtig zu ärgern. Mich zu ärgern. Weil das ist für mich einer der ganz großen Punkte. Wenn ich dran denke, 150 Jahre zurück, da mussten manche Leute 1, 2, 3 Stunden gehen, um zu einem Gottesdienst zu kommen. Heute frage ich mich, wie gehe ich mit dem Reichtum meiner Lebenszeit um? Wie viel Zeit nutze ich, um meinen eigenen Reichtum zu vermehren? Glückshormone zu steigern? Das ist alles nicht verkehrt. Ich will jetzt nicht gegen Kasteiung, ja, ihr dürft überhaupt keine Freude mehr haben, ihr dürft nicht mehr hüpfen, ihr dürft kein Fernseher mehr gucken, ihr geht ins Kino oder was auch immer. Aber fangt bitte einmal an, darüber nachzudenken, wo geht deine ganze Zeit hin? Wer bestimmt dich? Wirst du mehr Facebook bestimmt? Oder hätte der Herr Gelegenheit, diese Sache mal zu verändern? Bestimmt dich mehr der Fernseher? Wir waren ja gerade in unserer Heimat und in der Straße, wo wir gewohnt haben, sind nach langen Jahren fast nur noch ältere Leute übrig geblieben. In jedem Haus nur noch ein, zwei ältere Leute und dann über ein, zwei, drei Stockwerke. Du kommst da rein und riechst und sagst, das Beerdigungsinstitut kann kommen. Aber was mich da wirklich bewegt, wo ich gesagt habe, da möchte ich lernen, ich will nicht darüber richten. Aber da sitzt man Stunde für Stunde vor der Klotze und vereinsamt mit jeder Stunde noch mehr. Mit jeder Stunde vereinsamst du mehr und das ist irgendwann eintrainiert worden. Das kann man nicht einfach so abstellen. Die Frage ist, wie gehen sie mit ihrem Reichtum der Zeit um? Und ich habe so gedacht, Mann! Hat mir so überlegt, nebenan könnte eventuell ein Haus verkauft werden, uralt Haus, 1600 so viel, richtig runtergekommen. Ich hätte gesagt, Mann, das wäre ideal, wir könnten da eine Flüchtlingsfamilie reinbringen. Und die erste Reaktion war, dann hast du Revolution im Dorf. Weil auf einmal die Unruhe kommt. Das Unwohlsein geht weg. Der Reichtum der Lebenszeit, da könnte auf einmal wieder Leben in die ganze Straße kommen. Man könnte den Fernseher ausschalten, man könnte Deutschkurse machen. Das kann man nämlich auch im Sitzen. Statt Fernseher hast du jemanden vor dir sitzen, dem du Deutsch beibringen kannst. Das wäre doch was, oder? Wo du von deinem Reichtum was geben kannst, vielleicht hast du nur noch zwei, drei Jahre dann zu leben und du sagst, wow, die investiere ich in die junge Generation. Ich sehe Jesus in denen. Und deswegen predige ich, das Reich Gottes breitet sich so ganz so aus, dass wir heute anfangen mit dem zu wuchern. Als wir bei euch waren, so 60. Geburtstag hatten wir gefeiert, war so Nachfeier noch so, da hast du mir eine ganz komische Frage gestellt, die wurmt mich bis auf den heutigen Tag. Die Frage war, Paul, was wirst du tun, wenn du in Rente gehst? Ja, ihr lacht, das sind nur noch ein paar Jährchen. Dann seid ihr mich los. Oder ich euch. Gepriesen sei der Herr alle Zeit. Ja. Falsch, nehme ich zurück, auch wieder löschen. Ich wollte mal gucken, ob ihr noch wach seid. Aber seit dieser Fragestellung geht es mit mir, will ich mit 60 das sitzen und nichts mehr tun? Was will ich noch? Vielleicht gibt mir der Herr Jesus ja noch 10 Jahre in Kraft. Vielleicht gibt er mir auch noch mehr. Will ich zu Hause sitzen, auf die Klotze gucken oder irgendwelche Bücher lesen, mit denen ich sowieso nichts mehr anfangen kann? Oder will ich wirklich sagen, ich will noch Einfluss nehmen, ich will noch investieren? Seit dieser Zeit fange ich an, verschiedene Sachen zu träumen. Vielen Dank nochmal für diese Fragestellung, die wirkt bis heute nach. Ich weiß nur eins, ich möchte nicht mit 65-90% meiner Zeit vor dem Fernseher verbringen. Die Filme kenne ich sowieso schon alle in der Wiederholungsphase. Und so viel Morde auf einem Tag oder so viel Nackte auf einem Haufen, der trägt mich als Normalbürger fast gar nicht. Also warum soll ich mir die ganze Scheiße permanent reinziehen? Jetzt muss ich mal deutlich werden. Und manche schon beim Frühstücksfernsehen, ehrlich, wenn du die ganzen Doofen da siehst, dann denkst du, Mann, das ist unsere Gesellschaft. Unsere Gesellschaft ist viel besser als die Doofen, die du siehst. Ihr Lieben, die Frage ist, wie gehst du mit deinem Reichtum um? Und ich frage jetzt mal ganz bewusst die 60-Jährigen und Älter, die Uhus, ja, die unter 100, die spreche ich mal ganz besonders an. Was machst du mit deiner Zeit noch? Folgst du Jesus nach oder nicht? Ich sage, irgendwann gibt es mal was, dann kannst du nichts mehr machen. Gut, dann bleibt noch viel Gebet übrig und hier bin ich sehr dankbar für diese Gemeinde, dass ich von den älteren Geschwistern ständig ermutigt werde, in der Fürbitte dran zu sein. Das tut mir unendlich gut und das ist ein Dienst, der absolut wichtig ist. Wenn du nicht mehr irgendwie dich richtig bewegen kannst, wenn es schwerfällt oder so und quietscht und eiert, Mann, dann mach doch wenigstens einen Tag eine Stunde Zeit. Oder noch was, komm jeden Tag um 12 Uhr hierher. Wir stellen dich hier vorne hin und du liest 3 Kapitel aus der Bibel. Dann schaffen wir das wenigstens in einem Jahr, einmal die Bibel laut hier vorgelesen zu haben. Und danach wird eine Viertelstunde Fürbitte getan, dann ist es 1:15, dann kannst du wieder gehen. Aber vielleicht kommt so was, dass die Nachbarn hier auf einmal sitzen und sagen, ich möchte nur mal zuhören. Der Evan Russell, der Prediger aus Australien da, der bei der Pastorenkonferenz, der erzählte von seinem Opa. Er sagt, das war eine heiße Figur. Er erzählte eine Anekdote, ich glaube mit 85. Sagt er, ich möchte gerne Blindenschrift lesen, lernen. Und dann hat man zu ihm gesagt, wieso das denn? Ja, ich möchte, wenn meine Augen schlechter werden, möchte ich gerne noch die Bibel lesen. Dann hat man ihm gesagt, es gibt doch CDs oder du kannst Tapes hören, da wird die Bibel drauf besprochen. Dann sagt er, nee, ich bin doch nicht so dumm, dass ich mir das vorlesen lasse, ich will das selber lesen. Mit 85 kommt er zu seinem Enkel hin, der dort gepredigt hat und sagt, ich möchte ganz weit weg in Australien, da ins Niemandsland gehen und möchte eine Gemeinde gründen, kannst du mir einen jungen Mann holen, der mit mir geht? Ich bin ja fast blind oder ich bin blind. War eine sehr bewegende Geschichte und er war Jugendpastor und dann hat er gesagt, naja, ich sag mal ja. Und dann sagt er, hat er Buße getan darüber, weil ich gesagt habe, ich suche keinen mehr, der fährt nicht mehr. Wa? Und dann schließlich, eine Woche später, fragte, hast du schon einen gefunden? Sagt er, nee. Nach 14 Tagen sagt er, hast du schon einen gefunden? Sagt er, nee. Nach 3 Wochen kommt der Opa wieder, sagt er, hast du schon einen gefunden? Sagt er, nee. Sagt, brauchst nicht, ich habe mir einen gesucht. Und dann ist er mit diesem jungen Mann in die kleine Stadt quer durch Australien ins andere Ende und hat einen Monat lang an jede Tür geklopft und hat gesagt, wir gründen gerade eine Gemeinde, Sie sind herzlich eingeladen. Und zur ersten Veranstaltung sind 50 gekommen und dann hat er zu seinem Sohn angerufen, du musst einen Pastor schicken, die Gemeinde hat angefangen. Die Frage ist, kannst du noch träumen, von deinem Reichtum abzugeben? Und es fängt mit einem Traum an. Und jetzt komme ich auf die Lösungsschiene. Ich glaube, wir haben Mangel davon, dass wir nicht mehr richtig glauben können, wie Gott gut ist, wie gut er überhaupt ist, weil unser Maß für Gutsein gar nicht ausreicht. Das Zweite, wir müssen uns von der Methode lösen. Und das Dritte, ich glaube, wir müssen wieder lernen zu träumen, von unserem Reichtum abzugeben. Ich saß mit dem jungen Mann bei der prophetischen Dienstsache. Er saß vor mir, ich sitze neben ihm, so, packe seine Hände an, sage so, jetzt bete ich. Und dann dachte ich, ja, ich möchte dem jungen Mann gerne von Gott, so hatte ich den Eindruck, eine Ermutigung geben, eine Vision für sein Leben wieder neu zu suchen, die Gott schon hineingelegt hat. Das habe ich ihm so gesagt, das war Treffer hoch 3. Und dann legt man ja immer noch bei prophetischen Reden ganz schnell was Persönliches hinterher. Dann habe ich gedacht, weißt du, wie ich Jugendleiter war, habe ich oft mich in die Badewanne gelegt. Und dann habe ich ganz unanständig geträumt. Also jetzt nicht, dass irgendwas Nackiges da reinkommt oder so. Unanständig, was Glauben angeht. Ich habe mir vorgestellt, Paul darf während Hertha BSC gerade mal das Stadion voll hat, weil Bayern München spielt. Und da kommt der Chef von Hertha auf Paul zu und sagt, die Fußballfans brauchen was Richtiges. Könntest du mal, bevor das richtig losgeht, auf den Rasen gehen und ihnen was über Jesus erzählen? Und dann habe ich mich so in den Tagtraum reingesteigert. Ja, wir sagen natürlich mache ich das ganz klar. Und dann habe ich mir vorgestellt, wie ich in den Mittelkreis komme, wie ich im Mittelkreis stehe und dann sage, ach, wir haben einen gigantisch guten Gott, der ist von das. Da schlug das schon Wellen in der Badewanne. Und zwar deswegen, weil es mir so warm ums Herz geworden ist. Ich war dreimal größer wie Bonke und Co. Das hat was in mir ausgelöst. Natürlich habe ich sehr egoistisch geträumt. Ich war der Große und Gott der Kleine, der mir geholfen hat. Ja? Das hat sich dann später verschoben. Aber viele von uns träumen schon gar nicht mehr. Die können sich schon gar nicht mehr vorstellen, was Gott durch sie alles tun kann. Wir haben das beiseite gelegt. Deswegen brauchen wir die Klotze, dass wir die Träume geliefert kriegen. Dann träumst du von Hawaii und weißt, du schaffst es sowieso nicht mehr in den Flieger rein. Verstehst du? Ehrlich, wenn ich uns das klar machen kann, wir brauchen das wieder, dass wir wieder träumen, wie das Reich Gottes kommt. Und ich glaube, es wird, ich habe euch heute, euch Ältere da, tut mir leid. Jungen, schadet aber auch nichts, wenn ihr das hört. Es steht geschrieben, als prophetisches Wort, dass die Älteren Träume haben werden. Und ich glaube nicht nur, dass sie sehen, dass die Jüngeren die erfüllen sollen, sondern ich glaube an den Evans-Opa, der dann in die Aucklands hinausgeht und dort von Tür zu Tür klopft und sagt, wir gründen Gemeinde. Und sie sind herzlich eingeladen. Der noch träumen kann, dass Gott zu ihm spricht und der Mut hat, von seinem Reichtum abzugeben. Wir denken immer gleich nur an die Opfersammlung. Das wäre auch nicht schlecht, wenn du da abgeben würdest. Aber ich denke mehr denn je dran, wie sich Reich Gottes ausbreitet, wenn du und ich lernen, gehorsam unseren Reichtum, den uns Gott gegeben hat, zu teilen. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Aber es fängt an mit einem Traum, dass du wieder träumen kannst, wie groß Gott ist. Dass du träumen kannst, dass es nicht die Methode macht, sondern sein Geist. Dass du wieder träumen kannst, dass du mit ihm unterwegs bist und damit Geschichte schreibst. Ich höre und kann aber nicht aussteigen. Ich lese uns ein Wort Gottes und dann sage ich mein Amen. Der Apostel Paulus sieht diese Not und sagt, derhalben beuge ich meine Knie vor dem Vater, der rechte, ich sage in Klammern, gute Vater ist, über alles, was da Kinder heißt im Himmel und auf Erden. Dass er euch Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit stark zu werden, durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen. Dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid. So könnt ihr mit allen Heiligen begreifen, welches die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist, auch die Liebe Christi erkennen, die alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet mit der ganzen Gottesfülle. Dieses Gebet oder diesen Segen möchte ich auf alle die ausrufen, einschließlich meiner Person, diesmal wieder nicht schaffen, aber wo Gott immer noch nicht aufgegeben hat, mit ihnen unterwegs zu sein, weil er ein guter, treuer, liebender Gott ist, der uns trägt und uns erhält. Ich bin nachdenklich, so bin ich in diese Predigt eingestiegen. Ich bin nachdenklich, weil ich weiß es nicht. Ich bin nachdenklich, wie Gott das machen wird. Aber was er anfängt, das bringt er auch zu Ende. Amen.